und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Fnordcast. Mein Name ist Jan Vogel, neben mir sitzt Tandjev Moos und Martin Böhler. Das ist der Podcast vom CCC MZ, CCC Mainz-Wiesbaden. Hallo
ja,
erstmal.
Ja, guten Abend.
Hallo.
Wir haben uns ganz spontan ein Thema überlegt für heute Abend, weil wir was Lokales bringen wollen. Wir kommen, wie der Name schon sagt, aus der Region Mainz-Wiesbaden, sitzen gerade in Wiesbaden in der Kreativfabrik, haben uns von den restlichen Leuten etwas zurückgezogen, die Tür zugemacht, in einen kleinen Raum verzogen und wollen was über den Mainzer Bahnhof im ganz Groben mal erzählen. Da gibt's nämlich was Besonderes.
Das Forschungsprojekt Fotofahndung des Bundeskriminalamtes. Martin weiß ein bisschen mehr. Martin wollte eigentlich mal mitmachen bei dem Projekt, hat es aber dann irgendwie doch nicht ganz geschafft. Aber er weiß zumindest, um was es da geht.
Ja, es geht darum, dass eine neue Form der Fahndung getestet werden soll. Und zwar, dass Kameras einen Bereich überwachen, im Rahmen des Pilotprojekts halt eben ein Teil des Mainzer Hauptbahnhofs. Diese Kameras erfassen die Gesichter von Passanten und gleichen die aufgenommenen Bilder ab mit Bildern in einer Datenbank, und man will testen, ob man damit verlässlich genug gesuchte Personen entdecken kann, um später, dass, wenn es dann in der Praxis eingesetzt werden sollte, an Stellen wie zum Beispiel eben halt auch Bahnhöfen, Flughöfen, Fußballstadien, gesuchte Personen, zum Beispiel aus den Verbrecherdateien oder anderen Dateien der Polizei zu fahnden oder im Fall von Fußballstadien gesuchte Hooligans rauszufiltern, vollautomatisch.
Also mal ganz platt gesagt, wenn ich jetzt über den Mainzer Bahnhof laufe, dann werde ich in irgendeiner Form gefilmt und mein Gesicht gegen irgendeine Verbrecherkartei gegengecheckt.
Nee, das ist ja jetzt erstmal nur ein Forschungsprojekt. Das heißt, das ist jetzt in Mainz konkret erstmal nur so, wir probieren das mal aus. Und das sind auch keine Verbrecher, die jetzt da in der Datenbank stecken,
sondern Freiwillige. Genau. Also wer in Mainz vorbeikommt, da gibt's diese große Treppe, die runtergeht Richtung Haupteingang, und über der einen Tür vom Haupteingang ist da so eine ganze Batterie Kameras angebracht.
Das waren am Anfang 2 Stück, mittlerweile sind es 4 oder so.
4 oder 5, und verschwinden die Kabel irgendwo dahin, und die filmen quasi diese Treppe und diese Rolltreppe, wo die Leute runterkommen. Und das funktioniert dann jetzt für den Test so, dass diejenigen, die sich freiwillig halt gemeldet haben als Versuchspersonen, die haben Bilder von sich machen lassen und
stecken jetzt in der Kartei, in dieser Datei.
Jetzt in dieser Testkartei.
In der Testverbrecherdatei.
Und haben zusätzlich einen Chip, eine Art RFID-Chip nehme ich an, wo halt dann unabhängig erfasst wird, ob die Person vorbeigekommen ist, so damit man damit nachher vergleichen kann, ob die Kameras, das System, die Person richtig erkannt haben oder ob jemand nicht erkannt wurde oder ob auch jemand falsches, irrtümlich erkannt wurde.
Genau. Also das heißt, die Personen gehen da so durch und die Testpersonen gehen durch und die Kamera erkennt dann, dass die Testperson da durchgegangen ist, und anhand der Chips und der Daten, die Chips halt ausstrahlen, kann man hinterher nachvollziehen, ist die Person tatsächlich da durchgegangen oder nicht.
Genau.
Obwohl man das ja auf dem Video selbst von Menschen auch nachprüfen könnte, ne?
Ja gut, aber das wäre ja ein...
Aber das ist zu viel dann.
Das wäre ja ein so richtig mieser Praktikantenjob eigentlich, jemand da hinzusetzen, der was weiß ich, wie viele Stunden...
Der mal Polizist werden will.
Und zudem wäre das wahrscheinlich auch schon wieder so ein datenschutzrechtlicher Grenzfall. Ich meine, wenn man sich die Homepage da anschaut, das Informationen zu dem Projekt findet man auf der Seite des BKA, bka.de. Da ist auf der Titelseite gleich ein Link zu diesem Fotofahndungsprojekt. Und da haben sie auch schon einige Hinweise drauf gesetzt, wie sie das Ganze überhaupt realisieren können, damit das datenschutzrechtlich okay ist. Und die Bilder werden halt unmittelbar kurz darauf wieder gelöscht innerhalb von ein paar Stunden. Innerhalb von 48 Stunden heißt hier spätestens. Damit halt die unbeteiligten Personen, die sich nicht freiwillig für den Test gemeldet haben und die halt auch da durchlaufen, nicht halt irgendwo in den Datenbergen da drin landen.
Genau.
Aber das heißt, aktuell läuft das schon. Das heißt, momentan werde ich gefilmt, wenn ich, oder aufgenommen, fotografiert, in welcher Form auch immer, wenn ich da vorbeilaufe.
Ja, man kann auch die andere Treppe auf der anderen Seite nehmen, dann wird man nicht gefilmt, aber
Oben sind aber keine Schilder, glaube ich, ne?
Nee, das hat mich auch gewundert.
Also ich habe das nämlich, ich habe mal in Kleinwinternheim einen Praktikantenjob gemacht und musste dann da halt auch vorbei und bin so die Treppe runter, und auf halber Höhe sehe ich so, da sind ja Kameras, und da war es zum Ausweichen auch schon zu spät.
Ja, also es gibt zwar, glaube ich, unten irgendwie die generellen Schilder, dieser Bahnhof ist videoüberwacht oder so, aber mich hat es auch irritiert, dass man da keinen direkten Hinweis drauf sah. Also wenn man von oben runterkommt und, wie du gesagt hast, dann läuft man die Kameras rein und dann ist es eigentlich schon zu spät. Man kann es zwar theoretisch umgehen,
genau,
aber das Ganze ist doch relativ versteckt.
Ja, aber das preisen die auf ihrer Homepage groß an. Ja, das kann man ja umgehen. Wenn man diese Homepage kennt und gelesen hat, dann weiß man ja, dass da gefilmt wird. Aber wenn man das nicht weiß, kann man eigentlich nicht umgehen. Was mich wundert, ich lese hier gerade, das ist von Oktober bis Januar. Also von Oktober 06 bis Januar 07 wird dieser Versuch gemacht. Und ich war seit März in Kleinwinternheim und habe dann kurz danach, bestimmt April oder Mai, schon Kameras da gesehen. Gehörten die dann nicht zum Projekt oder haben die sicherheitshalber schon mal 3 Monate vorher hingehängt? Weißt du da was?
Das kann ich jetzt nicht sagen, ne.
Weil später dann, als es dann konkret wurde, da hingen auf einmal mehr Kameras. Mhm. Da vielleicht wollen die verschiedene Auflösungen und so.
Beim NASEN ist es verschiedene Systeme. Man weiß nicht genau, welche jetzt, aber sie testen wohl verschiedene Systeme von verschiedenen Anbietern, um da auch einen Vergleich zu haben, welches System eventuell zuverlässiger arbeitet als ein anderes.
Mhm, okay, das macht ja auch Sinn. Okay, aber wo die Kameras vorher herkamen, wissen wir jetzt auch nicht. Ist das denn technisch überhaupt machbar? Also ich meine, von Gesichtserkennung träumt man ja schon seit ein paar Jahren und so. Vielleicht sogar schon seit es Kameras gibt, ich weiß es nicht.
Es scheint ja jetzt irgendwie schon ein bisschen konkreter geworden zu sein, wenn es so einen großen Feldversuch zu dem Thema gibt.
Ja, Gesichtserkennung. Die Leistungsfähigkeit da, das ist ja immer wieder ein umstrittenes Thema. Also natürlich hat es da riesen Fortschritte gegeben in den letzten Jahren, das ist keine Frage. Aber dass man glaubt, damit eine Zuverlässigkeit zu erreichen, die für sowas in der Praxis wirklich ausreichend wäre, halte ich persönlich für völlig utopisch. Also es gab ja den anderen großen Biometrie-Feldversuch, die BIOP2-Studie, wo es dann um die Einführung der biometrischen Merkmale in den Reiseausweisen ging. Und da wurde ja auch bereits ein Gesichtserkennungssystem mit getestet.
Und das hat nicht funktioniert?
Es hat nicht ausreichend genau funktioniert. Also es gab da Fehlerquoten im Prozentbereich. Und wenn man sich überlegt, wie viele 100 oder 1000 Leute von so einem System täglich da abgescannt werden.
Oder auch jährlich, wenn man das nur so hochrechnet. Jährlich
ist das natürlich eine völlig inakzeptable.
Dann kann man mal ausrechnen, wie oft jeder von uns dann zur Wache muss, weil er fälschlich erkannt wurde oder so.
Genau, das ist der Punkt. Und vor allem muss man ja sagen, diese Ergebnisse, genauso wie die Ergebnisse, die diese Studie jetzt produzieren wird, enthält ja nur die zufälligen oder Fehler oder die Fehler, die einfach von der Ungenauigkeit des Systems herlangen. Die Fehler, die entstehen können, wenn jemand versucht, dieses System bewusst zu überwinden, sind da ja noch gar nicht mit drin. Und was die Überwindungssicherheit angeht, ist halt mit Brillen, Mützen, Hüten, Bärten, da haben halt Gesichtserkennungssysteme ganz, ganz massive Probleme. Ja.
Okay.
Wenn ich richtig informiert bin, es gab vor einer oder vor 2 Wochen auf dem Privatsender Sat.1 eine Sendung, Planetopia, da wurde dieses System auch, ich habe es nur mit einem Auge gesehen, vorgestellt. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie gesagt, sie sind so weit fälschungssicher, dass du auch gerne einen falschen Bart dir ankleben kannst oder eine Sonnenbrille aufsetzen kannst. Das hätte keine Auswirkung auf die Trefferquote des Systems.
Also das halte ich für einen großen Blödsinn, ehrlich gesagt.
Also man muss vielleicht dazu sagen, Martin hat selbst beruflich mit diesen Dingen zu tun, ne?
Also nicht direkt mit Gesichtserkennung, oder? Aber auch mit Fotogrammetrie, also wo es darum geht, aufgrund von digitalen Fotos von Objekten, diese zu vermessen. Und das ist zwar natürlich eine andere Geschichte wie Gesichtsvermessung, aber viele von den Technologien und auch von den Problemen, die auftreten, mit denen habe ich halt auch zu tun und kenne sie halt daher aus der Praxis.
Ja. Das heißt, der Computer muss ein Bild verarbeiten und dann irgendwelche Sachen erkennen und dann gucken, wie weit ist das weg und wie groß ist der Augenabstand und so. Das hängt ja davon ab, wie weit die Person von der Kamera entfernt war. Das muss ja alles eingreifen. Das sind so dieselben Probleme, die man in der Industrie hat, wenn man da verschiedene Sachen messen will oder erkennen will.
Genau. Und eine Sache, die man halt oft nicht bedenkt, ist, dass ein Computer sozusagen ganz anders, in Anführungszeichen, sieht als ein Mensch. Dass, gerade wenn es um Objekten Gesichtserkennung gibt, Computer da sehr dumm sind eigentlich und es eine ziemliche Herausforderung ist, da mal die Intelligenz reinzubringen, dass er das leistet, was ein Mensch von Geburt an fast kann oder von Kindesbeinen an. Und ein ganz großes Problem ist da zum Beispiel die Umgebungsbeleuchtung. Also die menschliche Wahrnehmung ist da sehr robust, ob ich dich jetzt im grünen oder im roten oder im blauen Licht sehe, ich erkenne dich trotzdem. Computer sind da sehr leicht aus der Bahn zu werfen, was halt ein Grund ist, das schreiben sie auch auf der Projekt-Homepage hier, dass sie sagen, ein Grund, warum der Hauptbahnhof als Testgebiet eingesetzt wird, ist, dass man hier sehr stabile Beleuchtungsbedingungen hat. und das sehr gut kontrollieren kann und da hier keinen Störfaktor hat. Was aber heißt, dass man das in der Praxis schon mal die Anwendung sehr stark einschränken würde. Genau das gleiche Problem wieder, was jetzt bei den biometrischen Gesichtserkennungsgeschichten hat, die in den Reiseausweise reinkommen, wo es im Endeffekt so ist, dass wenn das in der Praxis mal angewendet werden sollte, müsste eigentlich an jeder Stelle, wo dieser Abgleich erfolgt, also wo das Bild aufgenommen wird und mit dem digitalen, auf dem Ausweis gespeicherten Bild abgeglichen wird, ein extra dafür eingerichteter Raum vorhanden sein, mit den entsprechenden kontrollierten Beleuchtungsbedingungen, sonst ist es...
Sonst funktioniert das nicht richtig. Das heißt, der Computer sagt, der ist es, dabei ist es gar nicht. Oder der Computer sagt, das ist er nicht, dabei ist er es aber. Das, oder so, also erkennt praktisch zwei unterschiedliche Bilder als dasselbe oder andersrum.
Ja, diese zwei Arten von Fehlern, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man hat ja die False Negatives, das heißt, in diesem Falle, jemand, der gesucht wird, läuft durch, aber wird nicht erkannt. Und man hat die andere Fehlerart, die False Positives. Das heißt, ein Unschuldiger läuft durch und wird fälschlicherweise in diesem Fall für einen Verbrecher gehalten.
Okay, dann muss ich auf die Wache, weil der Computer denkt, ich wäre irgendwie ein Verbrecher.
Und diese beiden Fehlerquellen stehen in einer Verbindung miteinander. Wenn man jetzt so einen Algorithmus schreibt, der so ein Bild auswertet und mit anderen Bildern vergleicht aus der Datenbank, ist das hier erstmal kein 0- oder 1-Ergebnis, sondern er sagt, da gibt irgendeinen Prozentwert raus, das hat eine Übereinstimmung von so und so viel Prozent, 87% Ähnlichkeit oder was auch immer.
Der misst die Ähnlichkeit eigentlich.
Genau. Ja. Und jetzt muss man irgendwo einen Schwellwert anlegen.
Also wenn es 90% Ähnlichkeit ist, dann sagen wir mal, er wäre es gewesen.
Genau.
Sozusagen.
Und je nachdem, wie man den Schwellwert legt, wenn man jetzt halt sagt, wir machen das System, wir wollen auf keinen Fall, dass Unschuldige in Verdacht geraten, und müssen deshalb eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit haben. Das senkt dann natürlich wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass auch Gesuchte richtig erkannt werden
und umgekehrt. Dann gehen uns die gesuchten Leute durch die Lappen.
Genau, und umgekehrt, wenn man sagt, uns darf bloß kein böser Verbrecher durch die Lappen gehen, deswegen macht man das lieber ein bisschen großzügig, steigt natürlich die Anzahl der Unschuldigen, die mit erfasst werden und fälschlicherweise da als gesuchte Verbrecher abgefangen werden, auch wieder an.
Das heißt, eigentlich müssten einfach die Systeme genauer sein und die Ähnlichkeit sozusagen korrekter berechnen. Also, dass ein Unschuldiger halt dann jeweils sagt, so, was weiß ich, der ist normalerweise unter 20% Ähnlichkeit und Verbrecher sind über 80 oder so, dann hätte man so eine Spalte theoretisch, dass man sagt, wer über 50 ist, der ist auf jeden Fall, dann stimmt das auf jeden Fall. Aber das ist in der Praxis nicht so.
Das ist in der Praxis nicht so. Und wie gesagt, man hat ja hier auch das Problem, dass biometrische Merkmale generell und gerade auch Gesichter ja über einen großen Zeitraum hinweg nicht sonderlich stabil sind. Die Leute werden älter, lassen sich einen Bart wachsen, schneiden sich die Haare, haben eine Mütze auf, haben eine Brille auf. Und diese Aussage vorher, dass diese Systeme damit klar kämen, das zweifle ich mal ganz stark an. Ich meine, wenn jemand eine dunkle Sonnenbrille aufhat, eine große, dann liegt einfach im Bereich der Augen keine Information vor. Und das ist ja gerade eine der Gesichtspartien, wo es eigentlich die meisten Merkmale gibt, mit denen man was anfangen kann. Ja? Genauso wie wenn jemand einen Hut aufhat, der vielleicht einen Teil vom Gesicht schon mal verdeckt, oder auch einen Schatten über den Rest vom Gesicht wirft, dann sinkt die Anzahl der verwertbaren Informationen da auch ganz massiv. Also okay. Ich wundere mich ernsthaft, was die da meinen, was sie da hätten.
Also ich hab mal im Fernsehen gesehen, es gab mal so lustige Computerprogramme, da konnte man so ein Bild einspeisen von irgendwem und das Programm hat dann gesagt, in 16 Jahren sieht der Typ so und so aus. Und das haben die wohl irgendwie wohl verwendet, um Leute zu suchen, die als 5-Jährige abhanden gekommen sind und jetzt sind aber leider schon 5 Jahre rum und jetzt ist die schon 10 und dann sieht die natürlich ganz anders aus und selbst die Bevölkerung erkennt die dann nicht wieder und so. Und dann haben die Programme gehabt, die dann irgendwie berechnen, wie die dann angeblich aussehen soll oder könnte. Und könnte man solche Programme dann nicht koppeln, dass man sagt, okay, der Verbrecher ist 5 Jahre älter als das Foto, also koppeln wir das und dann kriegen wir wieder eine etwas so halbwegs, ja, was so ein bisschen
aber
passt.
Aber das ist auch genau wieder der Unterschied zwischen menschlicher und Computerwahrnehmung. Du kannst, ich kenne diese Programme, das ist eine lustige Sache, und du kannst da wirklich die Leute so altern lassen, das kommt auch oft ziemlich genau hin. Aber es ist ja wiederum, der Computer macht ja hier im Prinzip nur eine Schätzung, schätzt einfach mal, wie die Person sich verändern könnte und kriegt dann ein Bild raus, was ein Mensch dann erkennen kann und vergleichen kann und sagen, ach ja, was der Computer da gerechnet hat, das hat tatsächlich eine große Ähnlichkeit mit der Person, wie sie heute aussieht. Mhm. Aber diese Bilder sind ja nicht so präzise, dass man wirklich da konkrete biometrische Merkmale wie irgendwelche Augenabstände oder sonstigen Gesichtsmaße so präzise draus entnehmen könnte, dass das wirklich ausreichend genug wäre, um da einen biometrischen Abgleich zu machen.
Das heißt, ja gut, aber wenn diese Berechnungen genau sind, also wenn die jetzt, wenn ich als Mensch sagen würde, das berechnete Bild ist dem echten Menschen sehr ähnlich, dann müsste doch theoretisch ein Computer auch zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Dann beim Vergleich sagen ja, die sind sich ähnlich, oder nicht? Oder ist das so, dass ein Mensch einfach ganz andere Sachen auswertet als ein Computer? Ganz andere Informationen aus dem Gesicht auswertet?
Ja, das ist zum einen. Also das menschliche Bewusstsein geht da viel, sagen wir mal, unschärfer vor. Ein Computer muss man ja immer irgendwelche konkreten Kriterien beibringen. Muss ich mehr oder weniger sagen, jetzt misst hier die Abstände und hier die Größe und die Relation.
Die Breite der Nase, genau. Und die Breite des Mundes und bla.
Jetzt ist ja aber deine Aussage, das System kann nicht funktionieren oder das kann nicht zuverlässig genug funktionieren, weil eben die Software nicht ausgereift genug ist, weil es genug Probleme gibt, sei es die Beleuchtung, sei es ich verstecke mich hinter Masken, Hüten oder Sonnenbrillen. Dennoch wird es getestet und dennoch ist die Aussage, ich gehe mal davon aus, dass das BKA sagt, naja, wir wollen jetzt halt gucken, weil wir einen gewissen Stand erreicht haben, ob dieser Stand zuverlässig ist, um da vielleicht im Nachhinein Menschen dran zu setzen, auf dem restlichen 0,5% manuell auszuwerten. Ich weiß es nicht. Also ich ziele ab.
Dazu muss man sagen, das Ganze geht ja nicht vom BKA aus. Das BKA führt die Studie aus, aber das Ganze geht auf eine Initiative des Innenministeriums zurück, noch unseres alten Innenministeriums. Und unser ehemaliger Innenminister hat ja durchaus auch mal persönliche finanzielle Interessen daran, da er Mitteilhaber einer Biometriefirma ist und im Vorstand einer anderen sitzt, wo er eine Aufwandsentschädigung unbekannter Höhe bekommt. Also meiner Meinung nach ist das genauso wie die biometrischen Ausweise in erster Linie eine Industrieförderung und in zweiter Linie eine Placebo-Maßnahme, um dem Bürger den Eindruck zu erwecken, hier, wir tun was gegen den Terrorismus.
Okay, ja. Und die Nachrichten sind ja sehr selektiv. Also auf der BKA-Seite, wo das Projekt beschrieben wird, da steht ja nicht, dass die erwarten, dass es total in die Hose geht.
Ja, natürlich steht das nicht.
Und da. Ich meine, es steht jetzt auch nicht da, dass es eigentlich sinnlos ist, weil man ja schon weiß, dass es funktioniert. Aber es wird ja schon der Eindruck erweckt, wir testen das jetzt und wir glauben, dass die Technik schon soweit sein könnte. Und es gibt Produkte und die könnte man ja nicht verkaufen, wenn das nicht funktionieren würde. Und wir gucken halt jetzt mal. Und bestimmt geht das dann und dann sehen wir mal.
Was man dazu auch noch sagen muss, ist, neben dieser rein technischen Seite und den Schwierigkeiten, die da auftreten, gibt es ja... Das ist ja nur ein Teil von dem kompletten Endsystem im Effekt. Man muss sich auch mal überlegen, jetzt in dem Modellversuch wurden extra Aufnahmen gemacht von den Personen, um sie abgleichen zu können, wo man die Aufnahmen dann auch entsprechend machen konnte, dass sie diesen Standard einfach entsprechen.
Also ideal ausgeleuchtet und sowas.
Genau.
Zum Beispiel.
Jetzt muss man sich mal fragen, wie sieht das überhaupt in der Praxis aus? Wie viele Fälle haben wir denn wirklich, wo wir sagen können, wir haben von einer gesuchten Person ein Bild in einer derartigen Qualität? Also die meisten Bilder, nehme ich an, werden irgendwie älter sein und vielleicht auch nur analog vorliegen. Also da muss man sich auch mal fragen.
Also auch so Fahndungsfotos, die man üblicherweise sieht, das sind so verpixelte Fotos von Videokameras, wo schon Mensch keine Ähnlichkeit mehr erkennen würde. Oder sonst irgendwie so relativ schlechte Aufnahmen, wo dann auch nicht genau von vorne, sondern mehr von der Seite oder so, je nachdem.
Ja, ganz genau das.
Und dann hat man halt Glück gehabt, dass man ein Foto hat, wo das Gesicht überhaupt halb drauf ist oder so.
Sehr, sehr lustig fand ich auch noch diese Aussage mit den Fußballstadien, dass es an den Eingängen von Fußballstadien benutzen wollten, um halt Hooligans herauszufiltern. Es gibt ja diese Datei Gewalttäter Sport oder wie sie heißt. Jetzt muss man sich nur mal ein Fußballspiel anschauen, wenn ich die ganzen Leute sehe mit den Vereinsfarben ins Gesicht und diesen 3 Meter hohen Hüten auf und Fanschals um und sowas, ja.
Stimmt, also,
da frage ich mich auch, wie realistisch das unter den Umständen dann noch sein sollte.
Okay, außerdem muss das relativ schnell funktionieren, oder? Wenn so viele Menschen da durchströmen? Also ich könnte mir vorstellen, klar, man kann natürlich erstmal Videoaufnahmen machen und das hinterher abgleichen. Nur so Hooligans am Fußballstadion will ich ja möglichst vorm Spiel rauswerfen hinterher. Ne?
Das geht relativ schnell. Das geht relativ, also so ein Bild hat man in 0,0 im Prinzip dann ausgewertet.
Ach, das geht dann schnell.
Also das ist ja mit den gut.
Man muss halt genug schnell genug Computer kaufen, die schnell genug sind.
Ja, genau, aber das ist heutzutage eigentlich nicht mehr das Thema.
Okay.
Also die Auswertung erfolgt quasi in Echtzeit.
In annähernd Echtzeit. Also sagen wir Echtzeit genug.
Echtzeit genug, okay. Jetzt hast du gesagt, da am Mainzer Bahnhof ist ein ganzes Bataillon von Kameras installiert, die an unterschiedlichen Systemen hängen, weil die gleichzeitig getestet werden.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht so, ich versuche es nochmal ein bisschen auf die Technikecke abzuzielen, dass ich genau zwischen zwei Türen durchlaufen muss, weil da das Objektiv drauf gezoomt hat, sondern es wird quasi der ganze Eingangsbereich mit einer Kamera erfasst.
Es gibt in Mainzer Hauptbahnhof diese große breite Treppe, die vom unteren Eingangshalle hochführt zu dem Übergang zu den Gleisen und zu den Geschäften. Und die Treppe ist so, dass links und rechts eine Rolltreppe und eine normale Treppe in der Mitte. Und die Kameras sind so angebracht, dass sie auf die linke Rolltreppe und die linke Treppe zielen. Also wer auf dieser Seite von der Treppe runterkommt, der bewegt sich durch den Bereich der Kameras durch. Und die andere Seite der Treppe ist man halt außerhalb des Kamerabereiches.
Ah, das wird nicht gefilmt?
Genau, es wird nur diese eine Seite gefilmt.
Okay, also das ist die Rolltreppe, die nach unten führt.
Genau,
die Rolltreppe. Weil wenn man die nach oben fotografieren würde, hätten wir ja immer den Rücken drauf.
Ganz genau, das ist die Rolltreppe, die nach unten führt und die normale Treppe, die linke Hälfte der normalen Treppe.
Okay, okay. Dann kann man ja doch ausweichen, also wenn man es weiß.
Wenn man es weiß, kann man da doch ausweichen, ja.
Okay. Ja, und... Ja,
ich wollte sagen, das ist ein bisschen schade eigentlich, weil ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir kommen hier zu... Also in naher Zukunft würde das Ergebnis sein, dass man sich da, gut, man muss sich nicht verstecken, aber dass man durchaus der Terrorbekämpfung einen Schritt weiter ist. Weil was ich jetzt hier höre, klingt alles sehr nach, lass die mal ihr ein bisschen rumspielen, das hat sowieso keinen Sinn.
Ja,
ich muss jetzt mich da vielleicht verstecken, weil ich keine Lust habe, aufgenommen zu werden, aber die können das testen, aber momentan ist da noch keine Entwicklung abzusehen, dass es bald in Echtzeit möglich ist. Wenn ich das mal zusammenfasse, kurz bevor wir dann weitermachen, wir haben gesagt, die Situation auf dem Mainzer Bahnhof ist sehr ideal für so eine Installation. Auf Fußballfeldern oder in Stadien macht es wenig Sinn, wenn es regnet oder wenn es helldunkel ist.
Ja, also geschlossene Räume mit kontrollierten Beleuchtungsbedingungen ist ein Muss.
Und wir haben sowieso keine Referenzdaten, die sauber sind im Realfall. Also jetzt haben wir super saubere Fotos, aber im Idealfall, oder später, wenn es dann live eingesetzt wird, sind es vielleicht irgendwelche verrauschten Videobandaufnahmen, wo ein Bild rausgecaptured worden ist, dass die Sache nochmal erschwert, das Ganze sinnvoll einzusetzen. Das ist sich das BKA oder die Initiatoren sind sich dessen doch bestimmt bewusst.
Das könnte ich mir vorstellen. Also wenn die Leute beim BKA sich dessen bewusst sind, dann glaube ich, dass die halt Weisung von oben haben und die müssen es machen. Und also ich meine, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt beim BKA sitze und mein Chef sagt, mach das, da kann ich dem zwar sagen, hat keinen Sinn, dann sagt mein Chef, weiß ich selber, ist Weisung von oben, mach das. Und dann mache ich das. Weil was will ich tun? Aber mit der Terrorbekämpfung muss man vielleicht mal sagen, Terror ist ja eigentlich... jemanden terrorisieren heißt ja eigentlich ursprünglich jemanden in Schrecken versetzen, vom Wortbegriff her. Und das ist ja gelungen. Also Terror bekämpfen kann ich, indem ich irgendwas mache, so dass die Leute nicht mehr in Schrecken versetzt werden.
Das ist eigentlich
und das richtig, ist ja hier eigentlich genau nicht, das ist ja kontraproduktiv, wenn man den Leuten ständig, hier Terrorismus und jetzt hier und das ist ganz gefährlich und wir haben zwei Kofferbomben entdeckt und die aber nicht hochgegangen sind und ich weiß nicht und dann kriegen die Leute halt Angst und dann war der Terroranschlag erfolgreich gescheitert sozusagen.
Wobei das BKA ja nicht sagt, Mainz ist besonders terrorempfänglich, der Mainzer Bahnhof, sondern...
Hier geht es ja nicht dann in dem Sinne um Mainz, aber es geht ja darum, wir brauchen was gegen Terror, also testen wir jetzt mal das System. Gut, wir testen es jetzt in Mainz, aber eigentlich brauchen wir das wegen der Terroristen.
Ja, das Totschlagargument also, wie immer.
Ja, genau.
Wenn man sich fragt, was für ein Problem versucht man hier eigentlich zu lösen? Ich meine, das Problem ist ja nicht das, dass wir irgendwelche bekannten Terroristen haben, von denen auch noch biometrische Referenzfotos vorliegen und die wir jetzt nur noch finden müssen.
Von den meisten Terroristen liegen die Referenzfotos nach dem Anschlag vor.
Ja, ganz genau. Und ich meine, wenn man es jetzt mal vom Terrorismus wegsieht auf Verbrechen generell, sieht das ja auch nicht viel anders aus.
Also ich habe neulich mal so eine Vision gehabt, ich stelle mir das so vor, nach Londoner Vorbild die komplette Innenstadt überwacht, also mit Kameras, dann mit Gesichtserkennung gekoppelt, natürlich gegen Terroristen. Nur wenn ich dann bei Rot über die Ampel gehe, dann merkt das System, da ist Rot und da geht einer über die Ampel, macht eine Gesichtserkennung und mein Gesicht ist in meinem Perso gespeichert schon und jetzt nicht nächstes Jahr, aber in 10 Jahren, in 20 Jahren und dann kriege ich mein Knöllchen nach Hause, ja, weil ich halt bei Rot über die Ampel gegangen bin. Und das ist so eigentlich, ist das wahrscheinlich auch tauglich dann dafür, ne?
Ja, durchaus. Also das sind zwei Punkte dazu. Das eine, was du gerade angesprochen hast, mit den Bildern aus den Ausweisen. wenn jetzt alle die digitalen Personalausweise oder Reisepässe haben, wo die biometrischen Bilder drauf gespeichert sind, diese Bilder sind natürlich wunderbar als Referenzdaten dafür geeignet. Das ist ja die gleiche Technologie. Der Punkt ist halt, dass sie dafür nicht eingesetzt werden dürfen, wenn ich das, soweit ich das überblicke.
Im Augenblick ist das
weil
so.
Sie auch gar nicht zentral gespeichert
nein,
werden.
Nein, die sind nur im Personalausweis ja gar nicht, aber im Reisepass, die sind nur in dem Reisepass gespeichert.
Personalausweis kommt es auch.
Und die einzige Kopie, angeblich zumindest, also die einzige Kopie trage ich dann bei mir. Ne?
Ganz genau. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wie lange das so stehen bleibt. Also, wie du gerade schon gesagt hast, gäbe es natürlich auch die Möglichkeit, diese Technologie, wenn sie denn einigermaßen funktionieren sollte, auch für ganz andere Zwecke einzusetzen, wie halt triviale Geschichten, wie du gerade erwähnt hast, dass du deine Knöllchen darüber kriegst oder so.
Ja,
jetzt
genau.
Ist natürlich, ja, jetzt mal weg von der technischen zur datenschutzrechtlichen Seite, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Zum einen hat man ja leider immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn solche Technologien getestet werden oder implementiert werden, es zunächst heißt, ja, das ist ja nur für den und den Zweck, aber wenn die Technologie erstmal dann da ist, dann ist das ruckzuck da, dass diese Hemmschwellen dann auch fallen. Gutes Beispiel ist jetzt die LKW-Maut, wo es hieß, ja. Diese Daten werden nur zur Mauterfassung ausgewertet.
Natürlich.
Und kaum war das System da, ging es dann los, dass man sagte, ja, damit könnte man doch auch jetzt die Bewegung von
am besten Terrorverdächtigen
oder Verbrechern, oder man kann es zur Fahndung benutzen, dass man hier vollautomatisch dann bundesweit die Autobahn quasi überwachen kann, wer da wann vorbeifährt, ja. Und Das ist ganz klar, da sehe ich das hier auch wieder so. Wenn diese Technologie etabliert sein sollte, dann werden auch die Begehrlichkeiten wieder auftauchen, dass die Leute sagen, aber wenn wir das eh schon da haben und dass da die Leute scannt, dann können wir doch auch mal das für einen anderen Zwecke einsetzen, zum Beispiel für Demonstrationen, wenn da irgendwelche, dass man dann gleich diese Chaoten dann wieder rausfiltert und
es ist moralisch korrekt, weil wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, dann ist das was Verbotenes und dann ist das auch gar nichts Verwerfliches, wenn ich dafür bestraft werde.
Ja, richtig. Ja. Und mal ganz provokativ gesagt, fühle ich mich dann ja auch, ich kann mich ja theoretisch auch in eine Sicherheit begeben, weil ich weiß, ich brauche auf der Autobahn in Anführungszeichen oder auf dem Bahnhof oder vom Fußballstadion keine Angst mehr zu haben, weil es sind ja die Kameras da, die sofort, wenn einer links oder rechts neben mir irgendwas Böses im Schilde führt, sofort die Polizei ruft. Also kann ich ja eigentlich bin ich, da ist der Terror ja bekämpft nach deiner Definition, weil ich kann mich in diese psychologische Sicherheit begeben. Ich weiß, die Plätze werden überwacht. Ich weiß, es ist kontrolliert, jemand guckt drüber. Ich kann mit links und rechts den Leuten reden, weil ich habe die Sicherheit. Das sind keine Terroristen. Schließlich ist dieser Platz ja videoüberwacht.
Aha, das ist halt genau dieser Placebo-Effekt, den auch die normale Videoüberwachung jetzt ohne biometrische Fahndung schon hat. Hm. Wenn man sich die Statistiken mal anguckt, es gibt ja hier in Wiesbaden am Platz der Deutschen Einheit schon lange die Videoüberwachung. Oder ein anderes Beispiel, das mir einfällt, ist in Frankfurt an der Konstablerwache. Und in beiden Fällen ist nach der Videoüberwachung die Verbrechensquote an diesen Orten deutlich zurückgegangen, um 50-70%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und man hatte dazu proportional in den umliegenden Straßen den Anstieg. Also unterm Strich wurde dadurch nichts eigentlich verändert, es wurde nur verdrängt.
Es wurde verdrängt und die Bushaltestelle ist jetzt sicher.
Ja.
Und das ist ja auch was. In richtig, Hamburg gab es auch.
Wenn ich jetzt Bus fahre, weiß ich, ich kann da in Ruhe aus- und einsteigen, ohne belästigt zu werden.
Also genau, nur das nach dem Aussteigen. Ist nur die Frage, was machst du nach dem Aussteigen? Du willst ja irgendwo hinten.
Ja, genau. In den Straßen nebenan ist dafür die Wahrscheinlichkeit, dass dir was passiert, dann höher.
Das stimmt, ja.
Also zumindest im Bus bist du sicher. Aber es gibt Gegenbeispiele. In Hamburg habe ich mal gelesen jetzt vor ein paar Tagen. Da hat man irgendwie eine Straße mit mehreren Kameras überwacht und hat dann festgestellt, dass genau in dieser Straße die Kriminalität überproportional angestiegen ist.
Aha.
Wobei, also ist natürlich, muss man das mit Vorsicht genießen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man einfach mehr Verbrechen erkannt, wenn auch vielleicht nicht bekämpft oder so, aber zumindest erkannt, die vorher nicht in der Statistik waren und deswegen gab es jetzt mehr Kriminalität. Vielleicht, wer weiß. Möglich,
ja. Und ich habe den Vorteil, dass wenn jetzt ein automatisiertes System an der Kamera angeschlossen ist, dass ich nicht mehr irgendwelche Hilfs-Sheriff hinsetzen muss, die ganze Zeit die Videos auswerten, sondern dass gleich ein Computer da ist und ich kann mich als Hilfs-Sheriff zurücksetzen und warten, bis irgendein Lämpchen angeht.
Ja, das ist praktisch.
So, aber mal ganz dumme Frage. Wenn du irgendwo auf der Straße zusammengeschlagen wirst und die Kamera nimmt es auf. Was hat die Kamera dir dann genutzt?
In dem Moment nichts, aber da das ja eine Echtzeitauswertung ist, kann ich zumindest darauf hoffen, dass innerhalb von wenigen Minuten die Übeltäter gefasst werden.
Na gut, aber diese Auswertung werde ich ja nicht aus, was da passiert. Die werde ich ja momentan nur aus, ob es ein gesuchtes Gesicht erkennt.
Dann in dem Moment, okay, dann argumentiere ich andersrum. Wenn der gesuchte Mensch ein berüchtigter Schläger aus Wiesbaden ist, der auch irgendwo schon verzeichnet worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht sogar schon vorher erkannt wird, wenn er sich hinter mich anschleicht und dann bereits inhaftiert wird.
Ja, okay, das sind aber dann nur Sekunden, ne? Also wenn er sich anschleicht und so. Und ja, das auch das wird ja nicht erkannt. Das wird ja nur erkannt, dass er dann da ist. Und da, das ist ja an und für sich, gut, er ist vielleicht ein Schläger, aber solange er jetzt nichts macht, ist ja, was willst du denn? Also was willst du? Ja? Dann kannst du ihn auch gleich wegsperren sozusagen. Und in dem Moment, wo er sich anschleicht, ist es erstens zu spät und zweitens, die Kamera entdeckt es nicht. Die sagt nur, da war der halt. Und auch hinterher, da war der halt. Der war halt da. Und die Kamera sagt ja nicht, halt, hier ist jemand zusammengeschlagen worden, sondern der Verbrecher war da. Aber das ist ja an sich noch nichts, was die Polizei auf den Plan ruft, nur weil der mal da rumläuft.
Das ist allerdings richtig. Es sei denn, es wäre ein Terrorist, der...
Das könnten wir jetzt lösen, indem wir die Computer durch Hilfs-Sheriffs ersetzen, die den ganzen Tag auf dem Bildschirm starren und die dann auch tatsächlich erkennen, dass da eine Schlägerei passiert.
Dann wäre es eigentlich wahrscheinlich auch effektiver, den Hilfs-Sheriff direkt dahin zu stellen. Dann spart man sich die Kamera und einen Haufen Geld und hat gleich jemand da, der was machen kann.
Das hat man mal in einer afrikanischen Stadt gemacht, komplett überwacht und dann waren halt in der Stadt Polizisten postiert und irgendwo anders saßen die Kollegen vor dem Bildschirm und haben dann halt direkt gesagt, hier wird gerade eine Handtasche geklaut oder was auch immer. Und dann konnten halt die Polizisten vor Ort per Funk verständigt werden und waren halt in Sekundenschnelle sofort am Ort des Geschehens. Das war natürlich ein cooler Ansatz dann in dem Moment. Für so Fälle, denke ich jetzt. Also zumindest effektiv.
Ja, sicher effektiv, aber das ist natürlich die Frage nach den Nebenwirkungen mal wieder.
Ja, natürlich. Alles hat zwei Seiten. Ja. Aber wenn du beschützt wirst und vielleicht der Raub verhindert wird oder du deine Handtasche direkt wiederkriegst, weil es halt beobachtet wurde, dann ist das ja erstmal ein positiver Effekt, zumindest mal.
Aber jetzt nochmal, um auf das Beispiel Bahnhof zurückzukommen. Wenn jetzt da, also mal angenommen, das System würde funktionieren und es würde im Nachhinein oder gleichzeitig erkannt, da ist ein gefahndeter Terrorist am Start, der gerade in ICE Nummer 12 eingestiegen ist. Das geschieht ja schon quasi sofort. Also dann ist es zwar passiert, dass er da vorbeigelaufen ist. Wenn er halt dann schon auf den Auslöser gedrückt hat, ist es auch zu spät. Aber wenn er gesucht ist und wenn man weiß, dass der irgendwie mit irgendwelchen Sachen verstrickt ist und in den Zug eingestiegen ist, dann kann ich ihn ja entweder den Zug anhalten oder am nächsten Bahnhof dann in Empfang nehmen als Polizei. Insofern ist es ja schon nicht so verkehrt.
Also eigentlich zur Fahndung. Her. Das heißt, du hast Leute, die du suchst und du weißt plötzlich, wo die sind und dann kannst du hinfahren, die cachen. So.
Genau.
Ja, gut, das stimmt. Wenn das denn zuverlässig funktioniert, dann stimmt das auch.
Naja, gut. Aber dazu muss man jetzt so sagen, dass man ja dann auch wieder darauf angewiesen wäre, dass die Terroristen oder sonstigen bösen Menschen sich auch wirklich immer möglichst unvermummt durch den Aufnahmebereich der Kameras durchbewegen. Und wenn man es jetzt nicht flächendeckend machen will, was ja zum Beispiel im Außenbereich schon mal ohnehin nicht möglich ist, dann wird, wenn man die Beleuchtung nicht in der Kontrolle hat und zum Beispiel das nachts dann wahrscheinlich völlig vergessen kann, wenn man nicht alles taghell ausleuchtet, dann hat man das Problem, dass man das System ja eigentlich nur in wirklichen Engpässen einsetzen kann. Ja? Wenn du wirklich irgendwo einen schmal genugen Bereich hast, den du nicht umgehen kannst, zum Beispiel Eingang vom Fußballstadion oder dergleichen. Aber sobald du Mainzer Hauptbahnhof zum Beispiel, kann man nicht nur oben rum zu den Gleisen gehen, es gibt auch diesen Tunnel unten durch. Ja,
ja, richtig.
Und
also, ja gut, du musst halt flächendeckend alles überwachen und du sagst jetzt, es geht halt nicht an jede Ecke. Also es gibt immer irgendwelche Zugänge sozusagen, die du nicht überwachen kannst, weil das technisch einfach nicht funktioniert. Und dann gehen die bösen Jungs halt daher oder so.
Ja, genau, aber sobald du halt irgendwie nur einen Weg hast, den du nicht überwachst, ist das ganze System nutzlos.
Das ist richtig, wobei man ja auch natürlich davon ausgehen kann, dass wenn das System sauber funktioniert, dass man die Leute entsprechend, die Zugänge halt zumacht, die Leute entsprechend an den Kameras vorbeischleust.
Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade. Wir passen uns der Technik dann an.
Genau.
Ja, ja. Und wir machen halt alles dicht und lassen nur noch einen Zugang und nehmen die Nachteile halt gerne in Kauf, weil wir dann sicher sind.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die datenschutzrechtliche Seite dieser Technologie nochmal zurückbekommen, weil da sehe ich noch ein ganz gewaltiges Problem oder zum Glück sehe ich da eigentlich ein ganz gewaltiges Problem, denn meiner persönlichen laienhaften Auffassung nach ist so eine Form der Fahndung eigentlich in Deutschland überhaupt verfassungstechnisch überhaupt nicht möglich. Man muss ja bedenken, dass das deutsche Datenschutzgesetz, auch wenn es immer mehr ausgehöhlt und terminiert wird, noch einmal eines der strengsten eigentlich ist und explizit vorschreibt, dass Daten nur zweckgebunden erhoben werden dürfen. Jetzt frage ich mich, was für einen konkreten Zweck ist es, eine Kamera einfach irgendwo hinzustellen, in der Hoffnung, dass dein gesuchter Verbrecher vorbeispaziert. Mit genau der gleichen Begründung wurden ja zum Beispiel auch die Rasterfahndungen und die Schleierfahndungen vom Verfassungsgericht in der Beschuss genommen. Das ist ja eigentlich ein ähnlicher Fall, wo man ja auch nicht auf einen konkreten Verdacht hinfahndet, sondern einfach mal ja drauf los sucht, drauf los rastert und hofft, irgendetwas zu finden. Und ja, die gleichen Probleme dürften hier auch auftreten, ja.
Ja, das stimmt natürlich. Also Zweckgebundenheit ist hier, na gut, Politiker würden sagen, wir haben ja einen Zweck, wir suchen Terroristen. Wir wissen zwar nicht, wie sie aussehen, aber wir suchen sie. Deswegen, da kann man immer sagen, aber das Problem ist halt, du hast eigentlich keinen sehr konkreten Verdacht. Du hast so allgemein, naja, wir wollen Verbrechen bekämpfen und damit wird das dann alles gerechtfertigt.
Und wenn man sich jetzt mal das Urteil des Verfassungsgerichts zur Rasterfahndung anschaut, ja, wurde genau mit diesem Argument, der Verdacht, das ist nicht konkret genug, und anderem die Rasterfahndung als nicht verfassungskonform oder nur in konkreten Bedrohungsszenarien, so hieß es, in irgendeinem konkreten Bedrohungsszenarien für verfassungsrechtlich okay befunden. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt hier bei der Rasterfahndung ein Verfahren haben, wo Daten von Behörden, von Ämtern etc. durchsucht werden, durchforstet werden, um Spuren von potenziellen Schläfern zu finden, und das schon ein verfassungsrechtliches Problem darstellt.
Was ist dann mit der Videoüberwachung?
Genau,
der
wo wirklich die, und so, die Personen selbst gefilmt werden, ja.
Okay, aber das ist ja, du hast gesagt, das steht in der Verfassung. Ist das ein Gesetz mit Ewigkeitscharakter? Also sprich, könnte man das ändern?
Oh, da bin ich jetzt
also überfragt. Weil wir könnten, das Grundgesetz ist ja änderbar, also zumindest in Teilen. Und gut, man braucht eine deutliche Mehrheit, aber dann geht's halt. Und dann ist halt die Frage, ob das eventuell gehen könnte.
Vermutlich wird unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung so eine Änderung relativ einfach möglich sein. Also natürlich
ja, eben
mal hoppla hopp, aber ich glaube, vielleicht ist ja auch die Wegbereitung, dass jetzt bewiesen wird in Mainz, dass das System funktioniert. Man hat jetzt quasi technische Grundlage geschaffen, also kann man auch das Gesetz ändern, denn sonst können wir unsere Technik nicht einsetzen.
Genau, und es kann ja nicht sein, dass wir hier schutzlos uns ausliefern, nur weil wir auf so ein blödes Gesetz pochen, ja, was uns ja gar nicht weiterhilft, sozusagen dann. Ne? Und was uns ja nicht schützt, weil wir sind ja ungeschützt, eben wegen des Gesetzes. Also müssen wir das ändern.
Klingt sehr nachvollziehbar, ja.
Ja, ist ja logisch eigentlich. Ja. Also ich meine, als man das Gesetz gemacht hat, hat man es gemacht, um uns zu schützen. Und aber heute ist ja auch alles anders und das Grundgesetz ist ja schon ein bisschen älter jetzt.
Genau, also wir haben sehr akute Bedrohungsszenarien,
genau, die damals gab's ja noch, geantwortet werden. Gab es das ja noch nicht mit dem Terrorismus in der Form wie heute. Das muss man ja mal bedenken, sonst hätten unsere Landesväter das bestimmt nicht so gemacht.
Oh wei, dazu sage ich jetzt glaube ich gar nichts.
Aufpassen, dass wir nicht zu sehr in Sarkasmus abrutschen.
Okay, entschuldige. Aber ich glaube, so ungefähr könnte man das begründen und es ist eventuell tatsächlich möglich, das dann zu ändern.
Ja, genauso wird die Argumentation laufen, das steht zu befürchten. Aber ich meine, da muss ich echt mal klar vor Augen führen, wie 1984 das schon ist. Ich meine, hallo, wir diskutieren jetzt wirklich schon darum, dass hier in der Öffentlichkeit Orte videoüberwacht werden und ein Computer mit einer Datenbank abgleicht, wer da vorbeiläuft und was das für einer ist und ob der das darf. Ich meine, sowas wird hier schon diskutiert, da muss ich das mal klar überlegen. Und vor allem muss man sich auch überlegen, wie schon gesagt, es wird ja nicht bei der Fahndung nach Terroristen und Schwerverbrechern vielleicht nicht bleiben. Im Endeffekt werden wir als einfache Bürger, sag ich mal, gar nicht mehr wissen, wer da noch hinten dran nach was für Kriterien noch alles diese Daten auswertet. Und dass halt ja nicht alle Geheimdienste sich immer im Rahmen des gesetzlichen Erlaubten bewegen, hat man ja im vergangenen Jahr gesehen gehabt. Also da wird echt eine Infrastruktur aufgebaut mit einem unglaublichen Missbrauchspotenzial.
Ich glaube, das ist eigentlich das Problem. Also wir haben im Augenblick ja noch nicht das Szenario, dass wir in einem Überwachungsstaat leben, aber wir bauen halt schon mal alles auf, was wir brauchen würden, wenn wir in einem Überwachungsstaat leben würden. Und wir wissen nicht so genau, was denn tatsächlich mit den Daten passiert, weil das ist ja völlig unnachvollziehbar,
ja, sozusagen. Ja, das ist genau der Punkt.
Und das heißt, es ist konkret nur noch eine Frage der Zeit, bis die Hard- und Software entsprechend weit ist, dass auch die Auswertung so funktioniert, wie sich die Leute das vorstellen.
Das auch, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Zeit besser wurde.
Es wird sicher besser werden. Es wird ja Fortschritte geben. Das ist nicht die Frage. Aber manche Probleme sind einfach so grundlegend, dass da auch die beste Software nicht hilft. Wie gesagt, wenn jemand eine große Sonnenbrille trägt, dann ist halt der Bereich für den Augen verdeckt. Und da kommst du auch mit Software nicht an die Informationen
okay. ran. Ja? Das ist jetzt heute der Status quo. Aber das kann ja auch noch... Das kann ja noch sich ändern irgendwann. Also ich bin auch überhaupt mal auf die Ergebnisse gespannt.
Ja, vom BKA, Ich bin auch sehr gespannt. Muss ich jetzt auch mal, was man auch bedenken muss, wenn man sich einfach mal so ein Zahlenspiel überlegt, ja, sagen wir mal einfach grob geschätzt, das Ding hätte in beide Richtungen eine Fehlerquote von 1%, ja.
Also klingt das heißt viel. Klingt nicht viel, also 1%.
Genau, klingt nicht viel, ist wesentlich besser als das, was bei der Biop-2-Studie rauskam. Da waren es durchaus ein paar Prozent, aber sagen wir mal einfach 1% in beide Richtungen. Ja?
Okay.
Und das heißt, würde ja bedeuten, dass von 100 Unschuldigen einer fälschlich für einen Verbrecher gehalten wird. Und von 100
Verbrechern geht einer uns durch die Lappen.
Und von den 100 Verbrechern geht einer uns durch die Lappen. So, dann ist jetzt die entscheidende Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung sind Verbrecher?
Weiß man nicht sehr genau, aber man könnte ja dann Zahlen anfordern, wie viele denn überhaupt in der Datenbank sind. Das weiß man ja dann. Sagen wir mal, wir wären 2%.
2%.
Das ist aber schon viel, oder?
Sag mal um 1%.
Das sind so Kleinverbrecher mit dabei.
Sag mal um 1%.
Ist 1%, okay.
Einfach zu rechnen. So, das hieß, sagen wir mal von 10.000 Leuten, ja?
Ja.
Hieß das, wir hätten 100 Verbrecher.
Okay, und der Rest wäre eigentlich unbescholtene Bürger. Ja,
und von diesen 100 Verbrechern wird 99 gefasst. Aber von diesen 10.000 Unschuldigen würden auch 100 in Verdacht geraten. Das heißt, man hätte eine 50-50 Chance, ob ein jetzt vom System identifizierter wirklich ein Verbrecher oder ein Unschuldiger ist.
Das heißt, das System identifiziert genau 199 Leute und davon sind 99 Verbrecher.
Ja.
Also die Hälfte aller Leute, die man so findet, sind Verbrecher.
Und die andere Hälfte sind Unschuldige. Das heißt, es
sind ganz wenige gehen durch die Lappen.
Und das waren jetzt mal irre optimistische Zahlen, weil sowohl die 1% Fehlerquote als auch die 1% Verbrecherquote sind, ich sag mal, sehr großzügig angesetzt. Wenn man sich das jetzt mal entsprechend einen Faktor überlegt und sagt mal, wir haben von 10.000 Leuten einen gesuchten Verbrecher dabei, oder sagen wir von 1.000 Leuten einen gesuchten Verbrecher dabei, dann kommen wir dahin, dass wir auf einen vom System richtig identifizierten Verbrecher 10 vom System falsch identifizierte Unschuldige haben. Das heißt, und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, bedeutet das nicht nur eine ganze Menge Ärger für eine laufende unschuldige Leute, sondern es bedeutet auch aus Sicht der Polizei, dass die dann einen Haufen Ressourcen einfach verschwenden. Die
da steckt viel Arbeit drin, ja.
Ja, und außerdem also kann ich mir vorstellen, dass es dann auch schnell zu einer Mentalität führt, wo man, wenn das System jetzt piept, dann wieder sagt, ja, das ist wieder, ja, hat wieder einen Falschen erkannt, ja, lass ihn durchgehen.
Ja, das kenne ich von meiner Frau, die arbeitet in einem Lager und da gibt's halt irgendwie so Feuermelder. Und wenn da einer halt fegt und da ist viel Staub und so, ja, dann geht der Feuermelder los. Und inzwischen geht es immer so, wenn der Feuermelder losgeht, dann ruft direkt schon einer bei der Feuerwehr an und bestellt die wieder ab.
Ja.
Und wenn es dann wirklich mal brennt, ja, keine Ahnung, wie lange das dann dauert, bis die Feuerwehr anrückt.
Ja, das ist genau der Effekt, ja.
Und das haben wir dann da auch, ja.
Wert.
Ja, stimmt eigentlich.
Das würde ja bedeuten, das System ist nichts wert zur Terrorfahndung, aber es wird durchaus immer noch funktionieren, um bescholtene Bürger zu verfolgen.
Oh ja, das heißt, dafür funktioniert es, davon bin ich überzeugt.
Ohne Identifikation.
Du bist aber sehr negativ.
Wenn wir einfach mal die Plus-, die negativ-positive Auswertung rauslassen, kann man trotzdem noch beobachtet werden.
Ja klar, so. Wie lange sind wir schon dran? Unsere Sendezeit?
Wir haben unsere Sendezeit um ziemlich genau 10 Minuten überschritten.
Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich leider um 10 Minuten.
Wow.
Ich würde sagen, wir sind sehr gespannt auf den Januar, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden, ob sich das unsere Vermutung bestätigt oder ob es heißt, hey, wir haben dann doch eine Erkennungsquote von 0,5%, eine Fehlerquote von 0,5%, wer weiß.
Überraschenderweise.
Auf jeden Fall werden wir das Thema dann spätestens dann wieder aufgreifen, wenn sich das BKA oder andere Behörden zwischenzeitlich sich nicht was Neues einfallen lassen, was man noch so machen könnte. Ansonsten würde ich sagen, das Fazit von heute wäre, das ist ja eigentlich alles schön und gut, dass sie das machen, aber Sinnhaftigkeit sei mal dahingestellt. Es ist eigentlich im Prinzip mehr Geldverschwendung, du runzelst die Stirn. Es wird aus technischer Sicht nicht wirklich gut funktionieren. Es wird aus funktionaler Sicht ist die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist. Gesellschaftlich sei es überhaupt mal dahingestellt, ob wir uns alle unter Generalverdacht stellen lassen wollen von irgendwelchen Behörden.
Ja, und vor allem ist es ein weiter Schritt so in die Gewöhnung, dass man...
Ja, das sind immer lauter kleine Schritte in Richtung... Na gut, ich sag das Ü-Wort jetzt nicht aus 1984.
Aber bevor wir jetzt hier spekulativ
den Abschluss jetzt noch, sonst landen wir noch länger.
Bedanken wir uns bei allen Zuhörern der ersten Folge. Wir haben am Anfang, ich noch eine Minute gerade gar nicht erwähnt, dass wir noch einen vernünftigen Namen suchen für diese ganze Sache hier.
Ja, richtig.
Also wir würden uns freuen, wenn alle Zuhörer da draußen entweder Kritik oder Lob an eine E-Mail-Adresse schicken oder auch Namensvorschläge. Die E-Mail-Adresse kommt jetzt.
radio@cccmz.de. Ne, müsste ich eigentlich Radio, ist ja Deutsch. radio@cccmz.de.
Genau, und wo wir gerade von Radio sprechen, wir haben jetzt demnächst auch wieder eine Radiosendung.
Am Montag, dem 23. um 17 Uhr geht's los auf Radio Rheinwelle 92,5.
Ja, gibt's auch als Webstream auf radioreinwelle.de.
Genau.
Und danach, wie immer, als Podcast auch wieder zum Runterladen.
Unser Thema wird sein, was wird es sein? Götz Wungen, die neue Internetsteuer.
Die Internetsteuer, die Internetgebühr.
Genau. Lasst euch informieren.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao, mach's gut.
Stay tuned. Tschüss.